Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns im Hörsaal. Wir gehen heute, wie ja gestern auch schon, ins Museum. Gestern hat der Kulturwissenschaftler Thomas Thiemeyer bei uns über Deutschland postkolonial gesprochen. Anlässlich der Debatten, die über die Ausgestaltung des Berliner Humboldt-Forums geführt werden. Seine These? Der Streit übers Humboldt-Forum, die Frage nach der Herkunft der auszustellenden Exponate, ist eine ganz grundsätzliche. Es geht darum, wie sich das Einwanderungsland Deutschland definiert.
Ich gehe davon aus, dass diese Gesellschaftsveränderung hierzulande zu einer Anpassung der Erinnerungskultur führt und dass wir aktuell einen Wechsel von einer nationalstaatlich grundierten genealogischen Erinnerungskultur zu einer kosmopolitischen Erinnerungskultur erleben.
Für ihn ist ein wesentlicher Aspekt der, den wir heute im Hörsaal beackern wollen, die Provenienzforschung. Die Erforschung der Vorgeschichte und der Herkunft eines Exponates.
Inzwischen hat der Ruf nach umfassender Provenienzforschung das gesamte Projekt Humboldt-Forum in eine schwere Krise gestürzt, wenn ich das so sagen darf. Vor allem das Interview von Benedikt Savoy im Juli in der Süddeutschen Zeitung, in dem sie die Struktur des Projekts und den Umgang mit den Provenienzen der Objekte kritisierte, war hier nochmal ein ganz wichtiger Moment, in dem die Öffentlichkeit das Thema nochmal anders aufgegriffen hat danach.
Und um die eben genannte Benedikt Savoy und deren Fragen an die Provenienz soll es jetzt also in der nächsten Dreiviertelstunde gehen.
Es ist eine Gemengelage aus Provenienzamnesie, gutem Willen, nicht wissen oder nicht sagen wollen, nicht weiter sagen wollen, die mich ganz besonders und ganz sicher geprägt hat. Provenienzamnesie als Programm im Namen der deutsch-französischen Freundschaft für die eigentliche Geschichte dieses Raubes nicht erzählt. Das ist die Geschichte eines berühmten Kunstraubes. Ich will es wissen.
Benedikt Savoy will es wissen. Ein Glück, denn so haben wir die Gelegenheit, ihr zuzuhören. Sie erzählt sehr persönlich entlang ihrer eigenen Biografie, wie ihre Neugierde geweckt wurde, durch offensives Beschweigen nämlich und durchs Auslassen. Benedikt Savoy ist Kunsthistorikerin und Professorin an der Technischen Universität in Berlin. Sie war Mitglied im Expertenbeirat des Berliner Humboldt-Forums, bis sie im Sommer 2017 mit Frust zurückgetreten ist. Der Süddeutschen Zeitung hat sie gesagt, dem gesamten Projekt fehle es an Transparenz, Teamgeist und Verantwortung. Und der Name Humboldt sei nur so ein Label, das draufgeklebt werde. Während in Deutschland übers Humboldt-Forum gestritten wird, finden in Frankreich ganz andere Debatten statt. Im November 2017 hat der frisch gebackene französische Präsident Emmanuel Macron vor Studenten in Burkina Faso gesagt, Frankreich müsse Raubkunst zurückgeben an die afrikanischen Herkunftsländer. Savoy erarbeitet jetzt mit Kollegen, wie das zu bewerkstelligen ist. Im Kern geht es um die Frage der Provenienz. Und darum dreht sich auch ihr Vortrag mit dem Titel »Warum und zu welchem Zweck studiert man Provenienz?« Sie hat ihn im Rahmen der Tagung »Der komplexe Faden der Herkunft« gehalten. Das war eine gemeinsame Tagung des Forschungsverbundes Marbach-Weimar-Wolfenbüttel mit dem Wissenschaftskolleg zu Berlin. Am Berliner Kolleg hat sie ihren Vortrag am 13. Dezember 2017 gehalten. Vorneweg noch ein kurzer Hinweis. Benedikt Savoy spielt an zwei Stellen französische Fernsehnachrichten ein. Sie übersetzt die maßgeblichen Stellen aber so, dass sie auch ohne Französischkenntnisse gut zu folgen ist. Viel Spaß wünsche ich euch mit ihrem 45 Minuten langen, wunderbar erzählten Vortrag.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Warum und zu welchem Zweck studiert man Provenienz? Um diese nicht zu beantwortende, also nicht sehr klar, wir müssen viel darüber reden, Frage zu beantworten, habe ich meinen Vortrag in vier kleine Kapitel organisiert. Die nennen sich erstens die unsichtbare Zeit, zweitens Provenienzforschung, nichts Neues, es hieß nur anders oder hieß gar nichts, drittens Traceability und Restitution. Und dann gibt es einen Punkt Null. Luca Giuliani sagte vorhin, dass man in seinem Alter so etwas wie ein Zeitzeuge geworden ist. Aber man ist natürlich in jedem Alter ein Zeitzeuge oder eine Zeitzeugin. Und das bin ich auch in diesem anderen Alter jetzt auch. So fühle ich mich jedenfalls. Und deswegen fange ich mit einem Punkt Null. warum wir es wissen wollen oder warum will ich es wissen heute 2017. Die Geschichte beginnt in Paris im Juni 1978. Damals gab es in Familien, die sich das leisten konnten, einen Fernseher und zwei staatliche Fernsehkanäle. Und zu den Ritualen in französischen Pariser Familien gehörte, dass man abends um 20 Uhr sich die Tagesschau anschaut. Es war von 20 bis 20:30 Uhr, dann gab es die Werbung, sehr wichtig für uns Kinder, für meinen Bruder und für mich. Und dann ging man ins Bett, so dass ich ziemlich sicher bin, dass ich auf TF1, auf dem ersten französischen Kanal, in diesem Juni, an diesem Juniabend 1978 diese Meldung gehört habe, die wir gleich hören werden. Der Sprecher hieß Roger Giquel, er war die Stimme Frankreichs und damals mehrere Jahrzehnte lang, und als er starb, titelte Libération Frankreich weint. Er hatte einen sehr persönlichen Nachrichtensprecherstil, er hat immer Interpretationen und Fakten gemischt, und zwar richtig. Und Sie werden auch sehen, wie das funktionieren kann. Damals, an diesem Abend, berichtete er sehr lange, über 6 Minuten insgesamt, mit einer Doku in der Mitte, über eine Initiative der UNESCO. Wir hören das jetzt, es ist in französischer Sprache, ich habe englische Untertitel eingebaut und ich hoffe, Sie hören gut und alles. Es gibt einen besonderen Satz, der mich hier an dieser Stelle interessiert.
Mais quelle distance, quel fossé entre cette information que je viens de vous donner et l'appel du directeur général de l'UNESCO, M. Mbeau, pour que reviennent dans leur pays d'origine les œuvres d'art qu'ils ont perdues dans des circonstances de l'histoire qu'il vaut mieux ne pas trop décrire. Dans l'esprit de l'UNESCO, cela s'inscrit dans une politique d'ensemble qui ne concerne que certains cas, tant en Afrique qu'en Amérique et en Asie et même en Europe. Mais d'une manière générale, les commentateurs de presse se sont montrés surpris et certains ont même ironisé à ce propos. Retour des œuvres d'art. L'un d'eux, célèbre, a même suggéré oh ben, si on doit rendre l'obélisque de la place de la Concorde à Paris, il faudra qu'on nous restitue aussi le canal de Suez. Vous voyez jusqu'où ça va.
Sie haben es verstanden, ich bin mit solchen Nachrichten groß geworden. Nachrichten, die und die Stelle, die mich besonders interessiert in dieser kleinen Ausschnitt, Nachrichten, die an ganz Frankreich gingen, an Millionen von Zuhörer. Und interessant scheint mir besonders der Satz am Anfang, das war das erste Mal, wo Sie gelacht haben, dass die UNESCO sich nun um die Restitution von Werken bemüht, die zu uns gekommen sind, unter Bedingungen, die wir lieber nicht erfahren. Das war Verweigerung des Provenienzwissens, könnte man sagen, oder Provenienzamnestie. Und das war zwar für diejenigen, die sich etwas darunter vorstellen konnten, diese Bedingungen, die wir lieber nicht erfahren, für die, die wussten, welche Bedingungen das sind, war das ein klares Signal für ein moralisches Unbehagen oder für irgendetwas. Für Kinder wie mich oder meinen Bruder oder allen anderen, die nicht wussten, worum es geht, war das eine Art Familiengeheimnis. Das war vor 40 Jahren. Am Ende dieser Meldung, in der Mitte war, wie gesagt, eine Reportage, wo Mbeau interviewt wurde, wo Kunsthändler interviewt wurden, auch afrikanische Künstler. Und das Fazit dieser Passage kam am Ende. Auch hier werden Sie merken, dass die Informationen nicht besonders deutlich waren, aber dass das Thema Restitution und Herkunft ethnologischer Werke präsent war im öffentlichen Bewusstsein der Franzosen. Roger Giquel scheint während des Features etwas getrunken zu haben und zieht folgendes Fazit.
Si on veut préserver les identités culturelles, eh bien il faut préserver ce patrimoine artistique et donc quelquefois le restituer, il faut bien se plier à ça. Bonne soirée à tous au nom de toute l'équipe du TF1. Dernier journal Jacques Poux, 23h30.
Auch hier eine etwas rätselhafte Schlussfolgerung. Wenn man die Identitäten schützen will, muss man die Kunst präservieren, also schützen. Das heißt, sie in vielen Fällen restituieren. Es ist eine Gemengelage aus Provenienzamnesie, gutem Willen, nicht wissen oder nicht sagen wollen, nicht weiter sagen wollen, die mich ganz besonders und ganz wahrscheinlich und ganz sicher geprägt hat. Der Anlass war dieses Appell von Amadou Mahantar Mbo, Generaldirektor der UNESCO damals, der zum ersten Mal sehr laut eben für eine Restitution des Kulturerbes, vor allem nach Afrika, aber nicht nur nach Afrika, sehr in einem wahnsinnig schönen Text, den können wir jetzt nicht en Detail lesen, aber in einem sehr emotionalen, sehr schönen Text dafür plädierte, dass die westlichen Museen anfangen zu restituieren. Das war, wie gesagt, vor 40 Jahren und wir sind ungefähr dabei geblieben. Die Frage ist nicht weiter diskutiert worden nach den 70er Jahren. Sie scheint in Vergessenheit geraten zu sein. Es hat sicherlich Gründe, die man erforschen müsste. 68 war ein Höhepunkt dieser Restitutionsdiskussion, jedenfalls bei der UNESCO und in der französischen Rezeption davon. Es war vor 40 Jahren, ich war 6 Jahre alt. Dann, viele Jahre später, Mitte der 90er Jahre, noch ein Eckpunkt. Und ich sagte vorhin, das Ganze hat mit meiner eigenen Biografie zu tun, was ich erfuhr, was mich auch zur Historikerin gemacht hat. Und das ist das zweite Datum. Im Mai 1994, da lebte ich schon in Deutschland. Und es trafen sich Helmut Kohl und François Mitterrand in Mühlhausen zum 63. Gipfeltreffen, deutsch-französischen Gipfeltreffen. Auch hier die Nachrichten.
Hier allerdings funktioniert der Ton nicht. Ist uns aber auch wurscht, denn Bénédicte Savoy fasst als gute Erzählerin das Wesentliche für uns zusammen.
Es tut mir leid, ohne Ton ist das absurd, aber durch die Untertitel haben Sie verstanden, worum es geht. Hier hatte nach der Wiedervereinigung Helmut Kohl in einem offiziellen Akt ein Gemälde von Claude Monet an den französischen Staat restituiert, das Gemälde, in der NS-Zeit in Paris verloren gegangen war, von NS-Offizieren gestohlen worden war. Und im Rahmen dieses Gipfels schenkte die Bundesrepublik oder gab die Bundesrepublik das Gemälde zurück an die Republik Frankreich. Und in den Nachrichten, wie Sie merken, hier wird überhaupt nicht über die Umstände dieses Raubes in Paris während der Okkupation erzählt. Wir wissen, dass damals in Paris die jüdischen Familien, wie überall in Europa, aber jüdische Familien Opfer der NS-Raubpolitik waren. Auch dieses Gemälde gehört dazu, wie wir jetzt wissen. Und der Journalist sagt hier, dass nicht nur das Monet, sondern weitere 30 Gemälde zurückgegeben werden, entweder an die französischen Museen, obwohl diese Gemälde in Privatfamilien weggenommen worden sind, geraubt, von privaten Familien genommen worden sind, an französische Museen oder an die Familien der Besitzer, wenn sie noch existieren. Auch hier 1994 ein Nicht-Erzählen von Umständen, die für ein normales Publikum, Fernsehpublikum, sich nicht erklären lassen. Welche Familien sollen das sein? Warum haben deutsche NS-Offiziere etwas nach Ost-Berlin, warum Ost-Berlin gebracht und warum wird das restituiert? Und warum an Familie, die nicht mehr existieren und warum existieren die Familien nicht mehr? Auch hier, ich war damals 22 Jahre alt, aber auch da fehlte die Information, fehlte das Koordinatensystem, um überhaupt zu verstehen, was hier gemeint war. Das Gemälde sehen Sie im Hintergrund, Route de Valenciennes heißt es, von Claude Monet. Und wir wissen mittlerweile, weil es etwas Provenienzforschung auch in Frankreich gibt, wir wissen mittlerweile, dass dieses Gemälde von Claude Monet als MNR-Nummer, also Musée National Récupération, das sind die Gemälde, die in Frankreich als Streitfall gehandelt werden, weil sie eben zum größten Teil, nicht nur, aber zum größten Teil jüdischen Familien entwendet, erpresst, bei jüdischen Familien beraubt worden sind. Und die kamen dann nach Deutschland zurück, 1945, und statt dass sie an die Familien zurückgingen, gingen sie an den französischen Staat. Vieles hat er verauktioniert und das Beste für sich der Staat behalten. Und das, was er behalten hat, nennt sich Musée National Récupération. Sie sehen hier, sind etwa 2000 Gemälde momentan und Kunstobjekte, die in den französischen Museen heute untergebracht oder konserviert werden, ausgestellt sind. Hier die MNR Nummer 1002. Das Gemälde ist jetzt in Rouen seit der Rückgabe. Es wurde restituiert 1994. Und für uns ist diese ganze lange Provenienz interessant. Wir sehen hier 32, dass es eine Auktion gegeben haben soll, dass das Bild aber nicht wirklich verkauft wurde, dass Walter Feilchenfeld als Nachfolger der Händler gemeldet hat, dass das Bild noch in seinem Besitz war. Und dann erfahren wir, ce tableau fait partie d'un lot d'œuvres confié par un officier allemand, etc. Also die ganze Wehrmachtgeschichte und NS-Geschichte um dieses Gemälde. Das wissen wir, seitdem es die Datenbank der MNR in Frankreich gibt, also seit einigen wenigen Jahren, 1994, als die Restitution stattfand, als ich anfing, eine Historikerin zu werden, war davon überhaupt nicht die Rede und man konnte überhaupt nichts verstehen. François Mitterrand hielt eine bemerkenswerte Rede damals. Ich habe versucht herauszukriegen, wer sie geschrieben hat. Das war nicht Pierre Rosenberg, der damalige Präsident der Louvre. Das war auch nicht Éric Orsenna, der damalige Redenschreiber von Mitterrand. Éric Orsenna schrieb mir zurück, nee, wahrscheinlich hat Mitterrand improvisiert. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Mitterrand hat sehr gut überlegt, was er da gesagt hat. Wir gucken uns das kurz an. Und wie Sie wissen, war François Mitterrand verliebt und lebte mit einer Kuratorin des Musée d'Orsay, dessen, was jetzt Musée d'Orsay ist, Anne Pinjot. Und jetzt versuche ich mit Anne Pinjot herauszubekommen, ob sie ihm das eingeflüstert hat, was er da gesagt hat. Aber ich habe noch keine Antwort, ich bitte um Entschuldigung. Ich habe auf der einen Seite einen Auszug aus der französischen Fassung, aber ich lese, wenn Sie einverstanden sind, aus der deutschen. Es ist die Ansprache von François Mitterrand anlässlich der Rückgabe einer Gemäldesammlung an Frankreich, insbesondere eines Gemäldes von Claude Monet. Und er nahm das zum Anlass, auch über die deutsch-französische Freundschaft und Zusammenarbeit zu sprechen. Sehr geehrter Herr Kanzler, ich werde in dem Stil weitermachen, den Sie selbst gewählt haben, lieber Helmut. Die Rückkehr von Kunstwerken, die bekanntermaßen ein außergewöhnliches Element unseres Erbes darstellen, nach Frankreich, ist eine wirklich außergewöhnliche Geste des Bundeskanzlers Kohl und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland. Jeder hier wird die Wichtigkeit und Merkwürdigkeit, étrangeté, also Sonderbarkeit, Bizarrerie dieser Geste ermessen. Bis jetzt sind alle Museen in Europa, ich lese das kurz auf Französisch, jusqu'ici, les musées, tous les musées d'Europe, je ne dirais pas d'ailleurs, ce serait une formule trop générale, ont été remplis d'œuvres acquises ou conquises dans les conditions sur lesquelles il n'est pas nécessaire d'insister. Also, bis jetzt sind alle Museen in Europa, ich will nicht von anderen Weltteilen sprechen, das wäre zu allgemein, mit Werken gefüllt, die unter Bedingungen erworben oder erobert wurden, an die man lieber nicht erinnern sollte. Auch hier Provenienzamnesie oder Provenienzamnesie als Programm. Wir erzählen nicht darüber. Diejenigen, die wissen, was die NS-Zeit war, diejenigen, die wissen, dass jüdische Familien spoliert worden sind, wissen das. Aber die, die das nicht wissen, wie jüngere Generationen, erfahren das an dieser Stelle nicht. Sie erfahren nur, dass da, auch da, ein Familiengeheimnis herrscht. Ich kenne nur wenige Fälle, sagt Mitterrand weiter, in denen ein Land, das solch wertvolle Kunstwerke in seinem Besitz hat, ihre Restitution an ein befreundetes Land in Betracht zieht. Also er findet das wahnsinnig, dass Deutschland, dass es nun diese Sachen mal hat, dass das Land das überhaupt restituiert. Dass man einzelne Kunstwerke restituiert, ja, aber eine ganze Sammlung von 28 Gemälden dieser Qualität, nein. Ich bin sicher, dass sich das französische Volk als Ganzes dem Dank, den ich Ihnen ausspreche, anschließt. Außergewöhnliche Geste, außergewöhnliche Dankbarkeit. Es ist in der Tat ein Zeichen dafür, dass die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich lebendig und stark ist und ihre Wirkung weit über die Zeit tragen muss. Keine Rede von der NS-Zeit, von der Besatzung von Paris etc. Und interessant ist der letzte kleine Absatz. Cela dit, que de conservateurs dans nos pays, que de responsables de nos grands musées doivent ce soir éprouver une certaine inquiétude. Mein Dank einmal ausgesprochen, muss ich aber heute Abend an die vielen Kuratoren und Museumsverantwortlichen in unserem Land denken. Viele unter Ihnen machen sich heute Abend bestimmt furchtbare Sorgen. Et si cela se généralisait? Was wäre denn, wenn Restitutionen sich verbreiten sollten? Je ne me risque pas beaucoup en pensant que cet exemple restera très particulier et que la contagion s'arrêtera assez vite. Ich gehe kein großes Risiko ein, wenn ich davon ausgehe, dass Ihr Beispiel, lieber Helmut Kohl, etwas ganz Einmaliges bleiben wird und dass die Ansteckung, Contagion, Ansteckung, ziemlich schnell aufhören wird. Und da alle unsere Museen in Deutschland, Frankreich und Europa dem Schicksal unseres Europas folgen werden, das heißt dem wachsenden Gefühl, dass sie ein gemeinsames Gut sind, wird sich jeder von uns, der hier und da herumläuft und die Türen eines Museums in Europa öffnet, sich wie zu Hause fühlen. Also was wird hier gemacht? Im Namen der deutsch-französischen Freundschaft wird die eigentliche Geschichte dieses Raubes nicht erzählt, sondern, ich sage jetzt einfach, unter eine Bleidecke, ohne Vergleich zu ziehen, unter einer Schweigedecke gepackt. Und was auf dieser Schweigedecke sich entfalten soll, ist Europa. Kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Wenn seit 20, 30 Jahren diese Geschichte oder vor 30 Jahren diese Geschichte so verschwiegen worden ist und Generationen wie meine nichts erfahren haben, dann ist es erstens kein Wunder, dass manche unter uns, die vielleicht Historiker geworden sind oder Historikerinnen, das jetzt wissen wollen. Und zwar, weil solche Familiengeheimnisse einfach viel sichtbarer und viel schlimmer sind als das Ding selbst. In der Regel, also ich will es wissen, aus diesen Gründen, die ich genannt habe. Und diejenigen, die es nicht wissen wollen, bauen auf, oder wir merken, wie ein Europa auf einer solchen Basis nicht funktionieren kann. Das ist meine Überzeugung und deswegen will ich es wissen.
Mein Ziel ist, zu zeigen, dass die l'amitié franco-allemande se porte bien.
Am Schluss dieser Sendung, die ich am Anfang zeigte, sagt der Korrespondent in Mulhouse, dieses symbolische Ereignis hier in Mulhouse hatte vor allem einen Zweck, nämlich zu beweisen, dass es der deutsch-französischen Freundschaft gut geht. Von Aufklärung keiner Spur. Erstens, und die Kapitel gehen jetzt schneller, ich wollte aber dieses Koordinatensystem kurz erklären und auch mein Interesse an die Frage. Erstens die unsichtbare Zeit. Wenn man im Museum ist, erlebt man das Zusammenkommen verschiedener Zeitlichkeiten. Es gibt die Zeitlichkeit der Besucher, die individuelle Zeit, die man da reinnimmt. Also zum Beispiel sind sie alt wie der hier oder sie sind ein Kind. Sie schleppen ihre Enkelkinder da rein oder gehen nach dem Sport hier mit einer Geliebten ins Museum. Das ist ihre individuelle Alter, das sie da reinbringt. Das ist aber ihre kollektive Zeit auch. Sie gehen 1990 anders in ein Museum als 2017, obwohl sie dieselbe Person sind, weil sie älter geworden sind, weil inzwischen Aleppo zerstört ist und das Aleppo-Zimmer in Berlin eine ganz andere Bedeutung hat als vor 10 Jahren, etc. etc. Das ist die eigene Zeit, mit der geht man ins Museum und tritt in Kontakt mit der Zeit der Objekte, der Kunstwerke, man kann sagen auch der Subjekte, denn viele Objekte sind möglicherweise gar keine Objekte, sondern leben weiter und leben besser und leben auch länger als wir alle. Und diese Begegnung der ersten Zeit, der individuellen eigenen Zeit, mit der zweiten Zeit, die der Kunstwerke, ist das, was ein Museum ausmacht. Und wenn alles gut geht, passiert das, was auch bei Rilke passiert ist. Er geht rein, sieht ein Torso und muss sein Leben ändern. Davon haben wir sehr viele Beispiele. Ich zeige nur kurz zwei, die mit Berlin zu tun haben und mit der Geschichte der Nofretete, die Luca Giuliani so großzügig und auch präzise erwähnt hat. 2013, Ende des Jahres, kamen die archäologischen Funde aus Amarna nach Berlin. Die kamen direkt vom Sand von Amarna, ohne irgendwie wissenschaftlich bearbeitet worden zu sein, weder in Kairo noch sonst was, kamen direkt vom Sand auf die Museumsinsel, in die aufgeregteste Stadt Europas, wo alle mit Tango, Sex, Drogen und allem Möglichen beschäftigt waren. Also kommen sie unkodiert sozusagen vom Sand in die elektrischste Hauptstadt Europas in diesem besonderen Jahr. Und diese Ausstellung im Ägyptischen Museum der Stücke aus Tell el-Amarna bewegt die Geister, die Avantgarden extrem. Ein Beispiel nur, Rilke noch einmal. Rilke, wie alle, nicht nur Intellektuelle, sondern auch einfache Leute, auch motiviert durch die Arbeiterblätter, gehen in diese Ausstellung. Und Rilke ist hin und weg, schreibt an alle seine zahlreichen Freundinnen, die er hatte, dass man sich diese Ausstellung unbedingt angucken kann, angucken muss. Und Lou Andrea Salome schreibt einige Wochen später zurück, ja, Rainer, wir waren drin mit meinem Mann und einer Freundin und tatsächlich ist die Ausstellung faszinierend und hast du gemerkt, dass du aussiehst wie Echnaton? Und tatsächlich haben wir bei diesem Beispiel dieser Ausstellung einen Moment, wo sehr stark reflektiert wurde, dass der Kontakt der eigenen Zeit 1913 mit der Kontakt minus 4000, also mit der Zeit von Nofretete, das ist ein, also 4000 Jahre zurück, sozusagen, dass dieser Kontakt etwas bewirken kann. Und das kann nur im Museum passieren. Das passiert natürlich nicht in Amarna im Sand, weil das unsichtbar ist. Und das bewirkt natürlich im Fall von Rilke Gedichte, im Fall von anderen Zeichnungen, im Fall von Thomas Mann einen ganzen Roman, Josef und seine, die Josef-Trilogie, die er nach Fotografien von diesen Amarna-Figuren geschrieben hat. Das ist ein Beispiel. Ich gebe noch eins. Ich rede die ganze Zeit von den zwei Zeiten, die eigene und die der Objekte. Ein anderes schönes Berliner Beispiel ist der Pergamonaltar. Er wurde, wie Sie wissen, am Ende des 19. Jahrhunderts Stück für Stück in Fragmenten nach Berlin gebracht und erst 1901 in einem Gebäude, das heute als Provisorium empfunden wird, aber es war das erste kleine Pergamon-Museum, das lebte auch nur 6 Jahre, es wurde dann wieder abgerissen. In diesem ersten Museum wurde das so rekonstruiert, wie die Wissenschaftler der Zeit dachten, dass es gewesen sein könnte. Und hier 1901 kam tatsächlich auch Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire war 19 Jahre alt oder knapp 20. Er wusste nicht so richtig, was er aus seinem Leben machen soll. Er war Hauslehrer bei einer deutschen Familie irgendwo in sagt man nicht so, aber im Westen von Deutschland. Und diese Familie machte eine Deutschlandtour, nahm den Hauslehrer mit und er kam in den Raum des Pergamon-Altar und war so fasziniert, so hingerissen, dass er gleich einen kleinen Text schrieb über Le Pergamon à Berlin, dass er diesen Text einreichte an die berühmteste Kunstzeitschrift der Zeit, La Revue Blanche. Und dieser Text wurde abgedruckt und das war sozusagen der Anfang der literarischen Karriere von Apollinaire. Auch hier eine Befruchtung durch die Zeiten hindurch. Was ihn da fasziniert, ist dieser Expressionismus der Statuen im Vergleich zu der Hässlichkeit dieser Stadt Berlin. Es fängt so an. Berlin est une ville affreuse et commode. Tout ce qui tend à lui donner l'aspect d'une capitale est d'un goût détestable. Und es gibt überhaupt keinen Sinn, nach Berlin zu reisen. Aber wenn das Pergamon-Museum nicht da wäre, würde es sich überhaupt, le Pergamon récemment ouvert, un voyage à Berlin serait inutile, also wäre es total unnütz, nach Berlin zu gehen. Aber hier hat man ein Altar rekonstruiert, schreibt er, und dann kommt der Aufruf, mais que cela est beau, quel magnifique poème de Pierre, les dieux olympiens terrestres, marins et infernaux, les animaux, les géants, les monstres entremêlent furieux leurs membres parfois mutilés, les torses des déesses se cabrent sur des bras des héros, les faces se crispent, des bouches mordent, etc., etc. Und er hat wirklich den Eindruck, dass es hier kracht. Also er hört das Krachen. Auch hier kommen Zeiten im Kontakt, die nur im Museum in dieser Weise, in dieser Rekonstruktion zusammenkommen konnte. Was wir im Museum nicht sehen bis heute, wo ich denke, dass es sich lohnen würde, ich bin nicht die Einzige, viele denken, dass es sich lohnen würde, dass diese Zeit auch sichtbar wird, ist die dritte Zeit, die unsichtbare Zeit. Und diese dritte Zeit ist die Zeit, wo die Objekte zu uns gekommen sind. Bei Rilke und bei Apollinaire ist das einfach, sie haben die Objekte gesehen in dem Augenblick, wo sie gekommen sind. 1901, 1913 und wussten, das ist gerade frisch in unsere Städte gekommen. Wir 100 Jahre später wissen das nur noch wenig oder gar nicht und die ästhetischen Emotionen, die im Museum weiterhin stattfinden können durch den Kontakt von Zeit 1 und 2, können ergänzt werden, schöner gemacht werden, noch reicher gemacht werden, denke ich, wenn man auch historische Emotionen damit verbinden kann. Das heißt, wenn man diese Zeit des Kommens der Objekte sichtbar machen könnte oder wollte. Und das ist das, was ich unter Provenienz nicht nur Forschung, sondern auch Provenienz-Sichtbarmachung verstehe. Und als Luca Giuliani sagte, der Verlust an Information ist enorm. Er ist auch enorm, wenn wir das, finde ich, im Museum, im Museumsbesuch nicht erfahren. Wie Sie wissen, sind in Berlin im selben Jahr nicht nur die Büste der Nofretete, sondern auch der Brachiosaurus Branchi von den Afrika-Wissenschaftlern hier. Also im selben Jahr 1912 ist der Dinosaurier und Dinofretete sind zusammengekommen. Und das sind die Ikonen der Berliner Museen jetzt, heute. Und sie sind kurz vor dem Ersten Weltkrieg gekommen. Und das ist überhaupt kein Zufall. Sie wären nicht 1812 gekommen und sie wären auch nicht 2012 gekommen. Sie sind kurz vor dem Ersten Weltkrieg gekommen, weil damals die Kolonialzeit es ermöglicht hat, dass wissenschaftliche Neugier oder paläontologische Neugier und wirtschaftliche Asymmetrien und militärische Asymmetrien so etwas möglich gemacht haben. Also was ist und zu welchem Zweck studiert man Provenienz? Was das ist, sind die Erwerbsbedingungen, die Erwerbszeiten aus meiner Perspektive. Und warum wir das wissen wollen, habe ich versucht zu erklären. Ich komme zum zweiten schnellen Punkt. Die Provenienzforschung ist nichts Neues. Das Wort ist neu. Ich habe neulich von einem Mitarbeiter des BKM, des Bundesministerium für Kultur und Medien, gehört, dass er sehr glücklich ist, weil als er da anfing, haben seine Minister, die Kulturminister, die er über sich hatte, immer Provinzforschung gesagt. Und nach vielen Jahren, er war Leiter der Provenienzabteilung und der Provenienzarbeit, nach vielen Jahren hat er das geschafft, dass Provinzforschung weg vom Vokabular war, aber es hieß dann Prominenzforschung. Das war auch nicht das Richtige und er sagte neulich stolz, oh, jetzt können die Minister alle Provenienz sagen, das heißt, wir sind vorangekommen. Das Wort ist neu, es hat gedauert, bis es auch angekommen ist, aber die Sache selbst, das Wissen wollen um die Erwerbsumstände von Kunstwerken, das ist nicht neu. Das erste und wichtigste Handbuch für Provenienzforschung ist von Cicero. Es ist geschrieben worden im ersten Jahrhundert vor Christus. Ich erinnere nur ganz kurz und auf die Gefahr hin, irgendwas Falsches zu sagen, daran, wie Cicero seine Reden gegen Verres geschrieben hat oder worum es ging. Es war so, dass im ersten Punischen Krieg im dritten Jahrhundert vor Christus viele Kunstwerke, Textilien, Gefäße, Kultwerke und Möbel und Waffen, kostbare Waffen von Sizilien nach Karthago entführt wurden im Rahmen des dritten Punischen Krieges im zweiten Jahrhundert vor Christus, hat Rom die Objekte für Sizilien zurückgeholt und die demonstrativ an Sizilien zurückgegeben. Sizilien war eine Kolonie, es war auch eine Kolonialzeit. Und Rom hat gesagt, wir holen das nicht nach Rom, obwohl wir das zurückgeholt, wir geben euch das zurück. Und dann kam aber in den Jahren 73 bis 71 vor Christus ein Statthalter, Verres, nach Sizilien. Und er hat viele dieser Objekte, die zurückgeholt worden waren, 100 Jahre vorher, für sich nach Rom gebracht. Das ist die Geschichte eines berühmten Kunstraubes und alle, die Lateinunterricht hatten, kennen das alle. Ich zeige Ihnen nur zwei kleine Auszüge, die uns zeigen, wie dieser Text nicht nur relevant ist für unsere Zeit und für die Provenienzforschung von heute, sondern wirklich alle Fragen aufwirft, die wir heute behandeln. Und wir denken immer, oder seit den 90ern ist alles neu. Und das ist so schwer, weil es neu ist, so kompliziert, das zu theoretisieren etc. Es ist nicht ganz neu. Also, da regt sich Cicero, er ist dann gefragt worden von den Sizilianern, er ist ein junger Rechtsanwalt, ob er nicht gegen Verres ankommen, also einen Prozess oder Verteidigung ausüben kann. Und er an einer Stelle schreibt er, wie Verres immer zusagt, ich habe es nicht geraubt, das Zeug, ich habe es gekauft. Aber rege ich mich nur nicht unnütz auf, schreibt Cicero, der Angeklagte kann mich ja vielleicht mit einem einzigen Wort entwaffnen. Habe ich doch gekauft. Oh, wunderbares Argument. Also, einen Kaufmann haben wir mit Amtsgewalt und Richtbeilen in die Provinz geschickt, damit er alle Statuen, Bilder, Kamelen, Gold, Silber und Elfenbeinarbeiten aufkaufte und ja niemand etwas übrig ließe. Denn ich merke schon, auf all meine Anklagen bekomme ich immer nur die Antwort, es gekauft zu hören. Also, selbst zugegeben, es wäre wahr, du hättest wirklich alles gekauft. Auf eine solche Universalausrede muss ich ja wohl eingehen. Da frage ich zunächst einmal, was machst du dir denn vom römischen Gericht für einen Begriff, wenn du dich berechtigt glaubst, als bevollmächtigter Statthalter so viele kostbare Gegenstände, ja alle irgendwertvollen Stücke aus der ganzen Provinz zusammen zu kaufen? Also hier ist die Frage, die wir auch im Zusammenhang mit der NS-Kunstraubproblematik kennen. Ja, es ist ja nicht erpresst worden oder es ist nicht geraubt worden, es ist ja alles gekauft worden und dann kommen immer die ganzen Fragen, war das der richtige Preis, den man dafür bezahlt hat oder war der Preis zu niedrig? Und es sind ganze Dissertationen geschrieben worden über, wie war die Preislage in der NS-Zeit etc. Auch diese Fragen, Auktionen, Preis, Erpressung, werden hier bei Cicero abgehandelt. Ich lese nur einen Satz von diesem anderen Auszug. Übrigens wisst ihr ja selber am besten, was für Summen man ausgibt. Also man kennt die Marktpreise, sagt Cicero. Auch bei Auktionen sahen wir Bronzestatuen von mäßiger Größe für 40.000 Sestersten weggehen. Und ich selber könnte Personen namhaft machen, die noch erheblich höhere Preise zahlten. Also lange Seiten lang Preisendiskussion, wie wir sie kennen. Also ich kann nur sagen, alles tatsächlich nicht neu. Als Fragestellung, wie, unter welchen Umständen sind Kunstwerke geraubt worden, erworben worden, welche Rolle spielt der Kunstmarkt, das gibt es schon unter Napoleon auch und wie gesagt in der Antike. Unter Napoleon haben wir ganz besonders wahnsinnig spannende Quellen und Luca Giuliani hat vorhin gesagt, dass alles so schön organisiert war. Es war nicht nur schön organisiert, sondern auch wahnsinnig gut dokumentiert. Die ersten Datenbanken, Objektdatenbanken sind damals entstanden, das war ein man würde sagen, jetzt ein dreijähriges Forschungsprojekt des Finanzministeriums in Frankreich. Ab 1809 sollte der Chef des Louvre, Dominique Vivant de Nom, ein System entwickeln, um alle Kunstwerke, die in ganz Europa geraubt worden waren, systematisch zu erfassen. Und es gibt ein halbes Jahr lang Diskussion zwischen dem Finanzministerium und dem Louvre und dem jungen Stendhal, der damals noch nicht Stendhal hieß, sondern Henri Bell. Er war Beauftragter, um diese Tabelle zu entwerfen, mitzuentwerfen. Gibt es Diskussionen über, wie soll die Tabelle aussehen? Wie soll unser Inventar, unsere Datenbank im Grunde aussehen? Das Wort Datenbank passt gut. Es geht natürlich auch hier um Kapital. Und es ist kein Wunder, wenn das Finanzministerium so eine Tabelle haben wollte. Das Interessante an der Tabelle ist vielerlei, also zum Beispiel für Provenienzforscher von heute die Tatsache, dass die Größe der Gemälde, die Dimension in Zentimetern und Metern einheitlich angegeben wurde. Und Sie wissen, wenn alles aus Europa geraubt wurde, damals war alles in preußischen Ellen und ich weiß nicht, wie das heißt alles. Also, und hier hatten wir in Paris einmal ein Maßsystem, was heute ermöglicht, ganz genau zu wissen, was da war. Und für mich besonders wichtig sind zwei Spalten, die im Grunde fast dasselbe aussagen. Hier Origine, also Herkunft, eine Spalte, über die es 12 Briefe hin und her gegeben hat. Sie sollte Provenance heißen. Und der Finanzminister findet das nicht richtig, weil bei Provenance, Sie werden gleich sehen, hätte man geschrieben, zum Beispiel für italienische Werke Italien, möglicherweise. Aber er meinte nicht, wo kommen die Sachen, wo sind sie geschaffen worden, sondern wo haben wir sie geklaut. Also er wollte die letzte Etappe wissen. Und warum wollte er die letzte Etappe wissen? Weil diese letzte Etappe, also je toller die Sammlung ist, wo man das hergeholt hat oder das Land, oder je toller das ist, desto toller ist auch der Preis. Und gleich daneben ist auch diese sensationelle Doppelspalte, die gibt es sonst nicht in Museumskatalogen bis dahin und danach auch nicht mehr, also jedenfalls bei staatlichen Museen, diese Spalte Preis. Die haben Schätzungspreise hier eingetragen. In 3 Jahren für alle Objekte, die im Louvre und in den Depots waren. Und sehr interessant ist zu sehen, wenn Sie das hier sehen, wie zum Beispiel hier ein Gemälde von Correggio aus L'Église du Saint-Sépulcre à Parme, aus Parma, mit 300.000 hier Franc geschätzt wird. Aber etwas, was von der Sammlung des Papstes kommt, mit 1 Million etc. etc. In vielen Fällen waren das Objekte, die noch nie auf dem Markt gewesen waren. Das berühmteste darunter ist die Laocoon-Gruppe. Sie war auch ausgegraben worden in Rom, direkt in die Sammlung des Papstes gegangen, war nie auf dem Markt. Und in dem Augenblick, wo Napoleon sie nach Paris holt, soll sie taxiert werden. Und sie kriegt auch den höchsten Preis, 1,5 Millionen. Das war das Beste, was ein Kunstwerk dort erreichen konnte. Also hier spielt die Provenienz in den Conquête de 1806, das sind Objekte aus Berlin, Jupiter und Leda zum Beispiel von Correggio, das ist unsere Leda und der Schwan mit dem mehrmals abgeschnittenen Kopf. Interessant ist hier, dass diese Spalte Herkunft also eine Triumphgeste einerseits dokumentiert, wo haben wir das her, also bei Friedrich dem Großen genommen oder beim Papst und damit eben Preise verbunden sind. Das ist das sozusagen das symbolische Kapital des Kohlens und andererseits das reale Kapital, was man sich damit angehäuft hat. Interessant ist, dass damals auch, also die Provenienzforschung gab es oder die Provenienzdokumentation oder das Wissen um Provenienzen. Was es nicht gab, war die Transparenz nach außen. Wir haben hier einen deutschen Besucher, Ludwig Völkel, der Kurator der Sammlungen in Kassel war, der sich, als die Objekte, die Skulpturen, die in Kassel von Napoleon geraubt worden waren, als sie zurückkehrten 1815 nach Paris, hat er einen Bericht geschrieben über, wie ging es unseren antiken Statuen in Paris? Wie haben sie sich da gefühlt oder war es gut eigentlich für die Pariser Statuen oder nicht? Und er schreibt, manches unbekannte oder nicht genug gewürdigte Kunstwerk, also nicht in Kassel nicht genug gewürdigte, erlangte dem ihm gebührenden Ruhm. Jetzt kommt das Interessante, wenn auch der Ort, woher es genommen war, fast immer verschwiegen oder nicht genau angegeben wurde. Das heißt, im Museum selbst erfuhren sie überhaupt nicht, woher die Objekte kommen. Das war alles Musée Napoléon. Die Inventare dokumentierten das für sich selbst, aber nach außen hin hat man das nicht gesagt. Und dann schreibt er, ja, die Deutung von manchen wurde sicherer und richtiger durch die leichtere Vergleichung ähnlicher Monumente, welche hier zusammentrafen. Das ist der Anfang dieser Kunstgeschichte, die Luca Giuliani vorhin nannte und von dem er sagte, wir seien alle die Enkelkinder der Räuber und Beraubten. Also hier keine Transparenz in die Museumsräume, aber ein Wissen in den Museumsarchiven. Dieses Betreiben von Provenienzforschung gehört zum absoluten Handwerk von allen Kunsthistorikern schon immer. Ich habe hier ein paar Bücher aus meiner Bibliothek fotografiert und aufgeschlagen und alle, in dem Augenblick, wo es um Kunstgeschichte geht, geben immer die Provenienzen von Kunstwerken. Das ist banal, normal und das ist das, was Kunsthistoriker schon seit langer Zeit machen, bevor es seit einigen Jahren diese politische Relevanz bekommen hat, war das das ganz Normale, was Kunsthistoriker machen, ohne das unbedingt so zu benennen. Ich komme zum letzten und sehr schnellen Abschnitt. Traceability und Restitution. Traceability, das wäre das Wort, was man benutzen würde in der Lebensmittelindustrie. Und Sie haben auf dem Plakat erkannt, dass da Kirschenkisten zusammen mit Büchern verbunden sind. Das soll vielleicht diese Lebensmittelherkunft suggerieren. Also Traceability wäre das Wort in der Lebensmittelindustrie für Provenienz, dass man eben rekonstruieren kann, woher die Kirschen kommen, woher das Fleisch, das man im Teller hat, kommt. Und in einem ganz anderen Zusammenhang ist diese Frage der Traceability etwas, was uns jetzt sehr beschäftigt bei Textilien, bei Möbeln, die man kauft, möchte man mittlerweile, es gehört zu den Selbstverständlichkeiten, dass die Käufer, die Kunden, die Konsumenten wissen wollen, woher das kommt, ob sie sich trotzdem entscheiden für ein T-Shirt à 3,99 € oder nicht, ist eine andere Frage, aber da, also man möchte das mittlerweile wissen und wir merken an der Uni, dass die Generation der 20-Jährigen von heute so eine Frage der Rekonstruktion des, woher kommt mein Zeug, was ich konsumiere, als absolute Selbstverständlichkeit sehen. Und so könnte man auch sagen, dass bei geistiger Nahrung, bei Kunstwerken, etwa im Museum, auch wenn der Vergleich natürlich diskutabel ist, aber dass da auch eine Selbstverständlichkeit gerade entsteht, weil auch Kunstwerke eben diese Geschichten haben. Was mich interessiert, ist der Zusammenhang zwischen Provenienzforschung, also zwischen der historischen Frage, der historischen Aufklärung von Erwerbsbedingungen und Wege von Objekten und die Frage der Restitution. Neulich fand eine große Tagung von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz unter anderem organisiert hier in Berlin, die unter anderem diese Frage stellte, warum dauert das so lange? Also Provenienzforschung, warum dauert das so lange? Es gibt ein ganzes Dossier zu dieser Frage. Warum dauert das so lange? Und die Antwort wird auch gleich mitgeliefert. Das dauert deswegen so lange, weil um etwas zurückzugeben, muss man wissen, woher es stammt. Das kann man so machen, dass man sozusagen die Frage der Restitution, die eine politische Frage ist, koppelt an die Frage der historischen Erforschung, der Provenienz. Dass man also sagt, konsekutiv, es gibt zunächst die historische Arbeit an Sammlungen, an Objekten. Und wenn diese historische Arbeit komplett fertig sein wird, dann werden wir überlegen, ob Restitutionen stattfinden können oder nicht. Das kann man so machen und das wird so gemacht und das ist für uns auch hier im deutschsprachigen Raum eine absolute Selbstverständlichkeit. Ich habe selber für mich nie in Frage gestellt. Das war klar, es muss erst Provenienz stattfinden und dann weiß man, an wen und wie man restituieren kann. Allerdings ist es so, dass wenn man zum Beispiel nach Frankreich schaut oder in anderen Zusammenhängen, diese Frage, diese Verbindung von Provenienz und Restitution überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist. Sie haben vorhin gesehen in den 70er Jahren, dass unser Moderator da sagte, wir wollen nicht wissen, woher die Sachen kommen, aber es ist nötig, sie zu restituieren. Das heißt, es gäbe auch die Möglichkeit, anders zu denken und zu sagen, man möchte mit gutem Willen Objekte, Sammlungen, einzelne Objekte restituieren, ohne zu genau wissen zu müssen, an wen, von wem sie weggenommen wurden. Das muss man diskutieren, aber es ist tatsächlich so, dass Sie, wie Sie, dass wir erleben, verblüfft erleben, zwischen verblüfft und bestürzt erleben, dass unser Staatspräsident in Frankreich, Emmanuel Macron, am 28. November vor 800 Studenten in Ouagadougou in Burkina Faso angekündigt hat, innerhalb von 5 Jahren die Bedingungen zu schaffen, um temporäre oder endgültige Restitution von afrikanischen Kunstwerken zu organisieren. Also als ich das hörte, fiel mir, also ich war hyperventiliert, sagen wir mal, weil plötzlich etwas passierte, was ich für nicht möglich hielt, nämlich, dass ein politischer Impuls gegeben wird in einem gesellschaftlichen Zusammenhang, wo es weder Provenienzforschung gibt als großes gesellschaftliches Thema. In Frankreich ist Provenienzforschung, wird kaum betrieben, jedenfalls im Vergleich mit den unglaublichen Mitteln, die hier einfließen, ist nichts los in Frankreich. Alle beschweren sich auch darüber. Also keine Provenienzforschung, auch kein Wort dafür. Les recherches en provenance, das ist noch nicht etabliert. Und es gibt auch keine gesellschaftliche Debatte, wie hier etwa oder in Österreich, die durch diese Neugründung oder Reinkarnation von ethnologischen Museen stattgefunden haben. Also hier in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, haben wir sehr, sehr viel Provenienzforschung, ein Bewusstsein dafür, was es bedeutet, viel Geld, sehr, sehr viel Geld, das reinfließt. Und eine gesellschaftliche Debatte, aber überhaupt keine politischen Impulse und auch kaum eine institutionelle Stellungnahme zur Frage der Restitution. Und in Frankreich, wo nichts ist, sagt ein Politiker plötzlich, wir geben zurück. Und erst mit diesem Stichwort Restitution wird, wenn es ernst gemeint ist und viele Anzeichen seit 10 Tagen suggerieren, dass es ernst gemeint ist, ab jetzt werden die Bedingungen geschaffen, dass sowas passieren kann. Also es ist sozusagen falsch rum aus deutscher Perspektive. Total falsch rum. Aber das Gute ist, wenn man zwei Kulturen beobachtet, es muss nicht heißen, dass es falsch ist, wenn es andersrum ist. Und vielleicht ist eben der Impuls, der von der Politik kommt zu diesen Fragen, etwas, was etwas bewirken kann, was wir noch nicht abschätzen können, aber was eben nicht mit historischer Arbeit zu tun hat. Und mein letztes Wort wäre in diesem Zusammenhang oder Hinweis oder mein Fühlen, ist, dass diese Fragen der Provenienzforschung und der Restitution auf gar keinen Fall national behandelt werden sollen. Also nur Deutschland macht seine Programme und nur Frankreich führt seine schräge Politik jetzt durch Afrika, sondern wir haben es mit einem europäischen, das ist unser geteiltes Kulturerbe, nicht die Objekte selbst. Wir hören oft von Shared Heritage, von geteiltem Erbe und meint damit die Nofretete oder so. Nein, die materiellen Objekte, die kann man schwierig teilen. Aber was wir sehr gut teilen schon die ganze Zeit, ist unsere koloniale Vergangenheit, ist unsere Museumsgeschichte seit dem 18. Jahrhundert. Und die sollten wir, glaube ich, als Europäer alle zusammen Hand in Hand und auf jeden Fall Frankreich und Deutschland zusammen angehen. Denn wenn jeder sein eigenes Projekt fährt, kann es, glaube ich, aus meinen Erfahrungen der napoleonischen Zeit etwa nicht gut gehen. Ich bedanke mich.
Die Kunsthistorikerin Benedikt Savoir über die Frage, warum und zu welchem Zweck studiert man Provenienz? Eine mögliche Antwort, weil die Geschichte eines Exponates uns mindestens so viel zu erzählen hat, wie das Exponat selbst. Diese Geschichten sollten mit ausgestellt und erzählt werden. Falls ihr mehr von der Rednerin oder zum Thema hören wollt Unter www.deutschlandfunknova.de/hörsaal findet ihr einen anderen Vortrag dieser fabelhaften Forscherin und Erzählerin mit dem Titel »Wem gehören Kulturgüter?« Und dort findet ihr auch den Vortrag des Tübinger Kulturwissenschaftlers Thomas Thiemeier unter dem Titel »Postkoloniales Deutschland – Das Humboldt-Forum und die Veränderungen in der deutschen Erinnerungskultur«. Das war's von Katja Weber für heute. Macht's gut, ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.